Willkommen bei Bipolarlicht, dem Podcast, der Licht in das Dunkel der bipolaren Erkrankung bringen und das Potenzial Betroffener beleuchten will.
23. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störung 2024, DGBS, 25 Jahre im Trialog.
Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Wir machen eine Sonderfolge, in der drei Podcasterinnen vom Besuch der 23. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störung, kurz DGBS, berichten. Jetzt stellt sich als erste unsere Wiener Podcasterin vor.
Ja, hallo, mein Name ist Nicole. Ich komme, wie gesagt, aus Wien. Ich habe seit mittlerweile 3 Jahren einen Podcast, in dem ich mich mit der bipolaren affektiven Störung beschäftige, nämlich mit meiner. Und er heißt Crazy Turn, ich bin bipolar. Und ich bin nicht allein hier im Team, sondern Veronika ist auch dabei.
Ja, hallo, ich bin Veronika. Ich komme aus der Nähe von Hamburg, produziere den Podcast Bipolare Störung, Leben mit Extremen seit dem Dezember 2021.
Mein Podcast ist der jüngste. Im September 2023 ist die erste Folge von Bipolarlicht veröffentlicht worden. Ich heiße Katja, ich komme aus Daun in der Vulkaneifel, bin aber in Kooperation mit meiner früheren Selbsthilfegruppe in Karlsruhe tätig.
Ja, wer von euch noch nicht weiß, wer oder was die DGBS, die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störung ist, wollen wir das einmal ganz kurz vorstellen. Die DGBS hat als Fachgesellschaft angefangen für Ärzte, für die Mediziner und hat dann im Laufe ihrer Zeit den Rahmen geöffnet für Angehörige und für Betroffene und arbeitet mittlerweile seit 20 Jahren als trialogische Fachgesellschaft. Und ich hatte die Ehre, mich mit Professor Jonathan Repple zu treffen. Der ist der Gastgeber der Tagung gewesen vom Uniklinik in Hamburg.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung hier im Podcast. Ich freue mich, mit euch ein bisschen über bipolare Störungen sprechen zu können. Genau, mein Name ist Jonathan Repple. Ich bin Professor hier in Frankfurt an der Uni für prädiktive Psychiatrie und bin gleichzeitig auch noch Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie hier in Frankfurt. Und habe in diesem Kontext sowohl wissenschaftlich als auch klinisch praktisch natürlich immer mal wieder auch mit Menschen mit einer bipolaren Störung zu tun. Bin jetzt auch seit letztem Jahr verbandelt mit der DGBS, bin hier im Forschungsbeirat und bin Kassenprüfer und habe jetzt dieses Jahr die Freude, mit einem Gastgeber sein zu dürfen, zusammen mit vielen anderen hier in Frankfurt für die Tagung.
Okay, erste Frage. Könnten Sie uns ein wenig über das Uniklinikum Frankfurt erzählen und welche Rolle es in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung spielt?
Ja, wir sind eines von 4 großen Häusern hier in Frankfurt, 4 Psychiatrien, die sich die Sektorversorgung hier aufteilen. Das heißt, wir versorgen ein Viertel von Frankfurt, also ganz schön viel Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und vielleicht das Besondere an unserem Sektor, unserem Viertel, das wir versorgen, ist, dass zum einen sowohl der Flughafen dazu gehört. Das heißt, wir behandeln ganz viel internationale Patienten auch, die irgendwie zum Beispiel am Flughafen stranden oder einen Zwischenstopp in Frankfurt haben und eine psychische Krise haben. Und wir sind auch für das Bahnhofsviertel in Frankfurt, was ja leider auch berühmt-berüchtigt ist, mitverantwortlich, wo wir viele Patienten haben, die neben anderen psychischen Erkrankungen natürlich auch eine schwerwiegende Suchterkrankung haben. Genau.
Wie unterstützen Sie und Ihr Team den Trialogansatz innerhalb Ihres Klinikums und welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Das Gute ist, dass in unserer Klinik die Geschäftsstelle der DGBS selber sitzt. Das heißt, wir haben mit der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen, die ja trialogisch aufgebaut ist, ganz viel Berührungspunkte. Und in diesem Kontext gibt es ja auch ein Siegel für Kliniken von der DGBS, die darauf achtet, dass so ein paar Gütekriterien erfüllt werden. Und ein ganz entscheidendes Element ist der trialogische Ansatz, also dass wir Angehörigengruppen zum Beispiel regelmäßig anbieten und Mitarbeiter auch immer wieder schulen in Bezug auf bipolare Störungen. Und so haben wir nicht nur in unserer täglichen Arbeit natürlich viel Kontakt mit Patienten und Angehörigen, sondern darüber hinaus in diesen Gruppen, die wir anbieten, wo wir einfach viel Psychoedukation machen können. Nicht nur für die Patienten selber, sondern insbesondere auch für die Angehörigen.
Welche speziellen Themen oder Highlights der Tagung erwarten Sie als besonders spannend oder wichtig für die Teilnehmenden?
Also ich glaube, diese Tagung bietet ja ein ganz breites Spektrum und das macht die DGBS-Tagung auch immer so spannend, dass es sowohl um sehr alltägliche, praktische Dinge geht für Patienten und Angehörige, als auch eher wissenschaftliche Themen, philosophische Themen. Manchmal gibt es eine Lesung oder ein Film wird gezeigt. Das heißt, es gibt ein total breites Spektrum. Bei dieser Tagung im Besonderen sind zwei Veranstaltungen mir ins Auge gefallen, auf die ich mich persönlich total freue. Das eine ist eine Veranstaltung, da geht es um Angst. Und Angst in allen drei Gruppen. Wie gehen professionelle Ärzte, Psychotherapeuten vielleicht mit Angst auch um in ihrer Arbeit? Wie gibt es Angst auch bei Angehörigen von Menschen mit bipolaren Störungen? Und welche Ängste empfinden auch Patienten selbst? Und das aus den verschiedenen Blickwinkeln mal zu beleuchten, ist, glaube ich, wirklich ein spannendes Thema, was es so nicht schon 20 Mal gab auf verschiedenen Tagungen und mal einen kleinen neuen Ansatz reinbringt. Das Zweite, was relativ neu ist, dass wir aus so wissenschaftlicher Behandlungsperspektive eine ganz spannende Veranstaltung zu Psychedelika haben, wo mal der aktuelle Stand zu Psychedelika-Therapie auch bei der bipolaren Störung besprochen wird. Ist das alles nur Hype oder ist da doch etwas dran und welche Rolle kann das vielleicht auch in Zukunft spielen? Das ist für mich sicherlich auch eine total spannende Veranstaltung.
Letzte Frage. Was sind Ihre persönlichen Erwartungen und Wünsche für den Erfolg dieser Veranstaltung?
Ja, ich glaube, wir haben ja schon 2 Stunden erlebt, was eigentlich die DGBS ausmacht und auch diese Tagung ausmacht. Nämlich, dass sehr offen und direkt miteinander gesprochen wird. Keiner nimmt ein Blatt vor den Mund. Alle sagen, wie sie denken und fühlen und kommen, glaube ich, so in den Kontakt. Und es entsteht einfach ein sehr authentischer Austausch, den es auf diesen Tagungen immer gibt, was auf allen anderen Konferenzen, auf denen ich normalerweise so rumlaufe, ich so nie mitbekomme. Das ist alles ein bisschen förmlicher, ein bisschen distanzierter und ganz ehrlich finde ich auch dadurch deutlich langweiliger.
Ja, dann vielen Dank für das kurze Interview und ich wünsche Ihnen noch eine gute Tagung und alles Gute für die Zukunft. Danke.
Sehr gut, vielen Dank für die Einladung.
Das war ein sehr spannendes Interview, das uns auch einen guten Einblick gegeben hat hinter die Kulissen der Tagung und erwähnte Symposien, auf die werden wir später noch zurückkommen. Jetzt wollte ich fragen, liebe Veronika, liebe Katja, wie waren eure Impressionen? Wie hat es euch gefallen? Und vor allem, wie war es für euch als erste Veranstaltung in Miete Podcasters zu hosten?
Ja, die Tagung war wie jedes Mal sehr spannend und sehr dicht für mich. Und deswegen war es super, dass wir anfangen konnten mit unserer Veranstaltung. Ich glaube, ich erzähle nicht zu viel, wenn ich sage, wir waren alle ziemlich aufgeregt und waren dann auch froh, dass wir unseren Teil absolviert hatten. Für mich war in dieser Veranstaltung besonders interessant, wie viele Leute da waren. Also wir hatten bestimmt über 40 Zuhörer und Zuhörerinnen. Und für mich war es auch sehr spannend, 3 Podcasts zum Thema bipolare affektive Störung zu hören und vorzustellen, die doch so unterschiedlich sind. Also einerseits von ihrer Machart und andererseits auch von Schwerpunkten, wie zum Beispiel bei Veronika, wo es sehr viel um Informationen über die Erkrankung geht. Dann bei Niki in dem Format Gespräche mit Experten und ihrer Freundin, wo eine Kombination aus ihre Erkrankung, auch der Sonderform ihrer Erkrankung des Ultra Rapid Cyclings geht. Und in meinem Podcast, in dem ich mehr die Geschichte einer manischen Phase erzähle, die eigentlich filmreif ist. Wie war es für dich, Niki?
Also es war sehr aufregend. Ich muss dir in allen Punkten zustimmen. Es war auch sehr interessant zu sehen, dass wir 3 eigentlich an die Grenzen unserer Kapazitäten gegangen sind, aufgrund des Stress, aufgrund der Aufregung. Aber es waren sehr viele nette Leute, sehr interessante Gespräche, sehr interessante Symposien und ich war zum ersten Mal auf der Tagung und es hat mir sehr gut gefallen, dass einfach dieser Trialog wirklich auf Augenhöhe stattgefunden hat. Das heißt, es war egal, ob man Erfahrungsexpertin oder Angehörige oder Professionistin war, also Ärztin oder Psychotherapeutin. Das hat mir sehr imponiert und ich hoffe, dass ich auch bei der nächsten Tagung wieder dabei sein kann. Veronika, du warst ja schon mal da. Wie war es für dich diesmal?
Ja, für mich war es diesmal gut, weil ich mehr Selbstfürsorge betrieben habe und gemerkt habe, dass ich gar nicht so viel Informationen, also fachliche Informationen aus den Veranstaltungen eigentlich mitnehmen konnte und habe mich da eigentlich eher ein bisschen rausgezogen und habe eher den 1-zu-1-Kontakt zu anderen TagungsbesucherInnen gesucht und sehr spannende Gespräche gehabt, sehr spannende Kontakte knüpfen können.
Und habe das Eröffnungssymposium besucht, von dem ich euch nun berichten werde. Die Tagung lief unter dem Thema DGBS, 25 Jahre im Trialog. Die Gesellschaft ist trialogisch aufgebaut. Das heißt, dass sowohl Fachleute, Betroffene und Angehörige im Vorstand sind und sich auch in der gesamten Fachgesellschaft engagieren. Der Austausch dieser drei Gruppen steht bei der DGBS im Vordergrund und macht diese dadurch auch zu etwas Besonderem. Diesen trialogischen Austausch gibt es auch in anderen psychiatrischen Bereichen, zum Beispiel bei Psychose, Trauma, Diagnosen, Borderline und so weiter. Es gibt trialogische Veranstaltungen, sowohl online als auch im Präsenz. Das Eröffnungssymposium der DGBS-Jahrestagung wurde feierlich vom Vorstand eröffnet. Dr. Harald Scherk sprach als Vertreter der Fachleute, Nadja Stelin als Vertreterin der Betroffenen und Horst Harich als Vertreter der Angehörigen. Besonders eindrucksvoll war für mich der Beitrag von Professor Thomas Bock, dem Urvater des Trialogs. Er berichtete, wie vor rund 35 Jahren alles begann. Damals leitete er ein Seminar, in dem Studierende Interviews mit Therapeutinnen und Therapeuten führen sollten, um herauszufinden, wie diese mit Psychosen umgehen. Überraschend meldete sich Dorothea Buck, die selbst eine Psychoseerfahrung hatte und wollte ebenfalls interviewt werden. Das Ergebnis war verblüffend. Das Interview mit Dorothea Buck war nicht nur spannender, sondern auch viel lehrreicher als die Gespräche mit den Fachleuten. Die Studierenden wollten daraufhin mehr Menschen mit Psychoseerfahrung befragen und wenn schon, dann auch die Angehörigen. Damit war der Grundstein für den Trialog gelegt. Für Thomas Bock war dies der Beginn des Psychoseseminars, das er später als die Keimzelle des Trialogs bezeichnete. Im Mittelpunkt stand der subjektive Erfahrungsaustausch. Betroffene, Angehörige und Fachleute begegnen sich auf Augenhöhe. Dorothea Buck, die letzte Überlebende der NS-Psychiatrie, prägte diesen Weg entscheidend mit. Sie war von den Nationalsozialisten zwangssterilisiert worden, lebte mit der Diagnose Schizophrenie und ist im Alter von 103 gestorben. Für sie war es zentral, dass die Psychiatrie wieder das Sprechen lernt und dass Betroffene, Angehörige und Fachleute gemeinsam ins Gespräch kommen. Professor Bock machte deutlich, welche Effekte der Trialog hat. Es entsteht plötzlich ein wohlwollender Austausch, manchmal fast schon eine Therapie ohne Absicht. Betroffene und Angehörige, die sich nicht kennen, lernen voneinander und Fachleute können für einen Moment aus ihrer Rolle heraustreten und anderes wahrnehmen. Vor etwa 30 Jahren wurde der Trialog international sichtbar beim Weltkongress für Sozialpsychiatrie in Hamburg. Das Team um Thomas Bock bestand damals darauf, den Kongress trialogisch aufzubauen, also gemeinsam mit Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten. Unter dem Titel Abschied von Babylon wurde dort versucht, eine gemeinsame Sprache in der Psychiatrie zu finden. Dorothea Buck war Co-Präsidentin und nach ihrem Vortrag meinte der damalige Vorsitzende zu Thomas Bock, die kann nicht schizophren sein, so wie die eben geredet hat. Seitdem haben sich viele unterschiedliche Formen des Trialogs entwickelt. Immer mit dem Ziel, Stigmatisierung entgegenzuwirken und ein menschlicheres Bild von psychischen Erkrankungen zu schaffen. Heute reicht diese Aufklärungsarbeit bis in Schulen, Polizei, Gemeinden und die Politik. Professor Bock betonte, eine trialogische Psychiatrie lässt sich auch mit den bestehenden Mitteln realisieren, wenn man die Strukturen neu denkt. Tierbegleiterinnen und Begleiter spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie wirken wie Übersetzer, sensibilisieren und schaffen Brücken zwischen den unterschiedlichen Perspektiven. Neben diesem beeindruckenden Beitrag gab es noch weitere wichtige Programmpunkte im Eröffnungssymposium. Der von der DGBS ausgeschriebene Altheus-Preis wurde an Dr. Hans-Peter Unger verliehen und der Jules-Angst-Preis ging an Dr. Katharina Förster. Außerdem berichtete Erwin Lenk als Vertreter der Betroffenen, wie er den Trialog in seiner Behandlung erlebt hat. Und Frau Dr. Maxi Kneist schilderte ihre Erfahrungen mit der Einführung des Borderline-Trialogs in Deutschland. Ein starkes, vielfältiges Eröffnungssymposium mit einem klaren Signal. Der Trialog lebt und entwickelt sich weiter.
In einem Gespräch mit einer Betroffenen, die sich selber Dorothea nennt, weil sie gerne anonym bleiben möchte, kam nochmal zur Sprache, dass der Trialog im Alltag und in der Behandlung gar nicht so selbstverständlich ist.
Kannst du dich bitte vorstellen?
Hallo, ich bin die Dorothea. Ich bin selber an einer bipolaren Störung erkrankt, seit 2011, also jetzt schon einige Jahre, und habe die Sonderform des Rapid Cyclings.
Warum bist du auf der Tagung?
Eigentlich wollte ich schon seit einigen Jahren kommen, jetzt habe ich es endlich geschafft. Mir geht es vor allem um den Austausch, auch von anderen Betroffenen, oder seit 2 Jahren leite ich mit eine Selbsthilfegruppe und auch da zu sehen, okay, was für Probleme haben die anderen oder wie machen sie das?
Und was hast du auf der Tagung jetzt mitgenommen? Was war für dich besonders wichtig oder neu?
Neu war für mich jetzt wirklich dieses Trialogische, so auf einer Augenhöhe, sag ich mal, mit den Behandelten, mit den Angehörigen in den Austausch zu gehen. Ja, da kommt man ins Nachdenken nochmal ganz anders oder werden andere Punkte angerissen. Es ist auf jeden Fall sehr spannend.
Hast du Erfahrung mit dem Trialog oder ist das was ganz Neues für dich?
Für mich ist das jetzt tatsächlich was ganz Neues. Sonst eher so den Austausch mit den Betroffenen, mit den Angehörigen ist man ja mit seinen eigenen quasi zusammen, aber mit anderen Angehörigen ist es nochmal eine ganz andere Wahrnehmung.
Ja, super. Dann vielen Dank für deine Stimme und das Interview.
Sehr gerne.
Ich kann bei mir berichten, dass der Trialog in der Behandlung schon stattgefunden hat, also dass meine Eltern in meine Behandlung zum Teil mit einbezogen wurden, aber hauptsächlich einfach informiert wurden über meine Erkrankung und auch den Stand der Therapie und der Dinge. Ein richtiger Austausch hat da nicht stattgefunden und vor allem war der Behandler eigentlich immer nur Moderator und professioneller Begleiter, hat aber seine Perspektiven nie wirklich geäußert. Niki, wie war das bei dir?
Also bei mir war es ähnlich. Es ist auch, glaube ich, in Österreich nicht gang und gäbe, dass der Trialog so groß geschrieben wird. Ich kann mich erinnern, bei meinen Psychiatrieaufenthalten, wenn ich auf der Akutstation war oder wenn ich in einer Superakutstation auch war, während meiner Depressionen, dass meine Eltern zwar informiert worden sind, aber nur in einem gewissen Rahmen. Aber ich war 3-mal auf Langzeittherapieaufenthalt für 3 Monate und da war es schon regelmäßig an der Tagesordnung, dass vor allem als Angehörige damals für mich meine Eltern und auch mein Partner mit einbezogen worden sind. Also das war schon ein trialogisches Gespräch, wo zwar, wie du sagst, die Ärztin, der Arzt eher so begleitende Moderationsfunktion hatte, aber natürlich auch für Fragen offen war und die dann auch beantwortet hat. Also ich muss sagen, mir hat das sehr viel gebracht. Meine Eltern haben als Angehörige sich auch Unterstützung gesucht, was ja ganz wichtig ist, dass man nicht vergessen darf, dass nicht nur Erfahrungsexpertinnen, also Betroffene, sich Hilfe suchen, sondern auch Angehörige, weil sie einfach dieses Load an emotionalen Stress, der ja auch passiert, wenn man eine Tochter, eine Mutter, einen Vater, eine Freundin hat mit einer psychischen Erkrankung, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass man sich das selber Hilfe holt als Angehörige. Und da waren meine Eltern auch bei einem Spezialangebot vom psychosozialen Dienst und haben sich einfach, das war so eine Art Selbsthilfegruppe, also da war ich nicht dabei, aber haben sich ausgetauscht und das war, glaube ich, sehr wichtig. Aber der Trialog erschien mir auch in meiner Behandlung, in dieser Langzeittherapiebehandlung, sehr wichtig, weil es einfach darum ging, dass die Eltern auch verstehen, was genau abgeht und was genau Persönlichkeit ist und was aber Krankheitssymptome sind. Kannst du da auch irgendwas dazu sagen, Veronika, ob jetzt der Trialog bei dir so stattgefunden hat oder wie war das bei dir?
Also in meiner Behandlung gab es gar keinen trialogischen Ansatz eigentlich, die ganzen Jahre nicht. Den Trialog habe ich eigentlich erst im Rahmen meiner Ex-In-Qualifizierung kennengelernt, Qualifizierung zur Genesungsbegleitung. Und dort ist es sogar Pflicht, dass man an verschiedenen Trialogformaten teilnimmt, um den Trialog näher gebracht zu bekommen. Und ich habe jetzt diverse Online-Trialoge besucht, genau, und da so meine Erfahrungen gesammelt und fand diese Formate immer als sehr, sehr bereichernd und als sehr lehrhaft und als perspektiveröffnend. Genau, wo wir gerade bei Angehörigen sind. Katja, du hast ja das Symposium Wir sind hier, Angehörige zwischen den Polen besucht. Magst du da was zu berichten?
Ja, ich würde ganz gerne was ergänzen zu dem, was ihr eben gesagt habt. Also bei mir war es so, dass hauptsächlich mein Vater als unterstützender Angehöriger da war, der sich auch wirklich für die Erkrankung interessiert hat und sich damit konfrontiert hat, dass ich diese Erkrankung habe, während meine Mutter das bis heute im Grunde genommen verdrängt und immer wieder sagt, das bist doch gar nicht du, auch wenn sie meinen Podcast hört oder etwas darüber liest. Und mein Bruder hat mich sehr unterstützt in den depressiven Phasen, aber mit der Manie und mit meinem Aufenthalt in der geschlossenen Klinik, wo er mich immerhin einmal besucht hat, ist er im Nachhinein irgendwie gar nicht klargekommen und wir sprechen über dieses Thema eigentlich nicht. Deswegen war für mich diese Veranstaltung Angehörige zwischen den Polen, Wir sind hier, eine ganz tolle Veranstaltung, weil es so eine große Bereicherung und so eine große Hilfe ist, wenn man Partner, Partnerinnen, Freunde oder Freundinnen und andere Familienangehörige hat, die einen unterstützen. Andrea Rothenburg hat den wunderbaren Film Bipolar hautnah entworfen. Hier kommen viele Betroffene und Angehörige zu Wort. Ein paar fand ich sehr beeindruckend. Die waren vor Ort. Also der Filmausschnitt wurde gezeigt und das Paar war aber gleichzeitig persönlich anwesend. Und die haben nach dem Ausschnitt auch mit dem Publikum diskutiert.
Und jetzt geht's gleich los, wie schon angekündigt, mit dem Film von Petra und Erwin.
Als mein Mann krank geworden ist, hatten wir 2 kleine Kinder, einen Rohbau und mein erster Kontakt mit dem Arzt war ein 5-minütiges Gespräch. Ihr Mann hat Depressionen. Das und das soll so sein. Das Ganze hat stattgefunden im Aufenthaltsraum zwischen vielen anderen Patienten. Die haben aber gedacht, was geht hier ab? Und er war dann einfach ein Jahr lang komplett weg. Und eigentlich wollte ich mit dem ganzen Schmarrn überhaupt nichts mehr zu tun haben. So in der Richtung, das ist dein Job, das ist deine Krankheit, mir egal. Lass mich mein Leben leben, da hat er nicht genug zu tun, genügend Arbeit, alles zum Händeln. Und dann kommt er und sagt, du musst mitgehen, mein Doktor will dich sehen. Da habe ich gedacht, oh Gott, was soll das? Und dann waren wir beide bei dem Doktor Erfurt. Und dann hat der uns aufgeklärt, was ist eine Bipolarstörung. Und da hat im Endeffekt angefangen, unser gemeinsamer Lernweg der bipolaren Störung. Das war mein erster Kontakt mit diesem Wort. Natürlich hat man schon viel gehört von manisch-depressiv. Aber was es im Endeffekt wirklich dahinter steckt, keine Ahnung. Wollt ihr was sagen?
Ja, ich möchte, weil es halt passt, ich wollte nicht jetzt dazwischen reden, sondern weil es passt. Das war im Übergang, also von der Tagklinik in die Ambulanz. Und wie es bei der bipolaren Störung Typ 2 halt so ist, bis man das erkennt, vergehen deutlich über 10 Jahre. Und ich weiß nicht, wie viel es bei mir waren, aber ich war immer diagnostiziert, Zustand einer schweren depressiven Episode. Ich bin dankbar, dass meine Frau von Anfang an, das ist nicht die Regel. Ich habe sehr viel Glück gehabt, dass ich zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle war mit den richtigen Ärzten. Und meine Frau, die hat mit mir mitgelernt. Und es ist immer schlecht, wenn einer lernt und der andere nichts und dann gibt es Streit.
Je mehr man weiß, desto mehr kann man verstehen. Und je mehr man versteht, desto weniger ist man dem anderen gegenüber böse, aggressiv, enttäuscht.
Ich bin in der glücklichen Lage, glücklichen, und das hat wirklich nicht jeder. Und toi, 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 da bin ich auch dankbar, da klopfe ich. Mein Frühwarnsein, viele lernen das so, habe ich auch aufgeschrieben, mein Frühwarnsein. Nur, ich habe das mittlerweile getoppt, was bei mir im Papier drin steht, ist veraltet. Warum? Ganz einfach erklären, mein Frühwarnsein sitzt neben mir, das ist meine Frau. Deswegen schätze ich das auch, dass die das Wissen hat, dass die da alles, weil durch das habe ich mir schon so viel Ärger und Kummer erspart. Die kommt her zu mir und sagt, du, wenn jetzt so weitermachst, kann ich dir in 3 Tagen in die Klinik einliefern. Und das weiß ich auch, weil sie das so eingespielt hat, dass ich da drauf höre. Früher war das nicht so, aber wir sind jetzt Jahre eingespielt. Und jetzt weiß ich, dass sie absolut recht hat. Und dann ziehe ich mich zurück, mach das, dann höre ich auf meine Frau. Und das hat mich immer bewahrt. Und das ist mein Frühwarnsein.
Was wir in der Selbsthilfegruppe eigentlich groß lernen, was ich auch ganz viel gehabt habe, nennt sich Erwartungshaltung. Ganz schwieriges Thema. Mein Sohn ist krank, er ist kein Doktor mehr. Meine Erwartung, meine Enttäuschung. Ja, aber wir lernen auch im Endeffekt, wir leben jetzt, wir leben hier, wir leben mit unseren Betroffenen. Und vor allem ist es auch so, was möchte ich denn? Ich möchte zwar mit ihm leben, aber ich will nicht mit ihm leiden. Und das kann man lernen. Das kann man wirklich lernen. Und wir lernen es in der Selbsthilfegruppe.
Diese Angehörige war eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, die ihr Beziehungskonzept so wiedergegeben hat, dass man sich für eine Beziehung eben entscheiden muss. Und dass man auch zu dieser Entscheidung stehen muss. Und dass es diese Hollywood- und Blümchenwiesen-Beziehungen sowieso nicht gibt. Sie sagte zum Beispiel, wenn mir jemand erzählt, ich habe mich mit meinem Partner, meiner Partnerin noch nie gestritten, kommt mir immer die Frage, kennst du den überhaupt? Oder kennst du die überhaupt? Auf jeden Fall ist ganz deutlich geworden, es ist Arbeit, es ist Auseinandersetzung mit eigenen Ängsten und es sind Phasen des Leids, die sich dann aber auflösen in Phasen sehr großer Nähe und sehr großen Vertrauens. Und ich befürchte, dass wenige Paare das so hinkriegen. Also die Scheidungsrate oder Trennungsrate bei Partnerschaften, wo einer oder zwei Partner, Partnerinnen eine psychische Erkrankung haben, ist sehr, sehr hoch. Und es ist ein großes Glück, wenn Angehörige oder Freunde einer Erkrankten, einem Erkrankten zur Seite stehen können und auch der Erkrankte oder die Erkrankte, die Betroffene, das Vertrauen hat, auf die Rückmeldung des Angehörigen wirklich einzugehen.
Ja, wer bin ich? Ich bin einer von vielen, die eine bipolare Störung haben. Und diese Krankheit ist, oder diese Störung ist viel mehr verbreitet, als man normalerweise annimmt. Also mit der Bipolarität bin ich tatsächlich das erste Mal konfrontiert worden vor ungefähr 10 Jahren, als es eben losging mit dem, also als die Krankheit tatsächlich, als der Drache, ich bezeichne das immer als Drachen. Bipolarität ist für mich ein Drache. Und in meinem Falle war es eben so, dass ich war zu dem damaligen Zeitpunkt, als es losging, war ich Leiter der Opernabteilung am Festspielhaus in Baden-Baden. Diesen Job hatte ich schon bei 14 Jahren. Das war ein sehr anstrengender Job. Ich kann für mich eigentlich sagen, dass meine Karriere eigentlich grundsätzlich von meinem Eintritt ins Berufsleben mit 16 damals bis zu diesem Job
eigentlich immer gut verlaufen ist. Ich habe mich eigentlich nie, ich hatte nie Probleme. Ich musste nie um Anerkennung kämpfen. Und ja, wie das so richtig losgeht, kann man eigentlich im Grunde genommen letztendlich gar nicht mehr so richtig deuten. Dieser Drache war in meiner Kindheit auf jeden Fall schon mal da. Das habe ich durch die Therapie, weiß ich das. Es ist auch ganz offensichtlich, dass meine Mutter bipolar ist und in dem Falle nur in meiner Generation wurde sowas ja überhaupt noch gar nicht thematisiert. Weder das eine noch das andere. Und wenn ich wahrscheinlich in meinem Teenageralter manisch war, dann war man halt eben einfach schwer erziehbar. Punkt.
Aus der Angehörigenperspektive kann man allgemeingültige Ratschläge eigentlich nicht geben. Bei jedem äußert sich das anders, individuell, und auch bei jedem Angehörigen trifft es natürlich anders. Ich für mich habe im Laufe der Zeit eine, vielleicht in Anführungsstrichen, Gelassenheit entwickelt, wenn es zu Problemen kommt, zu problematischen Entwicklungen von Andreas, dann, ich will nicht sagen, dass ich mich zurückziehe, wenn er sich auch zurückzieht, aber ich lasse ihm ganz viel Raum dann und gucke nicht alle 5 Minuten nach ihm und frage, wie es geht und was ich kann nicht tun und so, sondern ich gebe ihm Raum und Zeit vor allen Dingen. Das ist das Wichtigste für mich. Ich versuche drumherum ein normales Leben zu führen, für mich jedenfalls, und ihm auch das Gefühl zu geben, dass ich das tue und auch kann. Aber ihm versuche ich dann da rauszuhalten einfach.
Wir haben viel Federn gelassen, das auf jeden Fall. Unsere Beziehung ist sicherlich nicht mehr das, was es mal war mit im Anfang. Durch diese Krankheit, da sind schon sehr viele Verletzungen passiert. Und so glücklicher bin ich eigentlich auch, dass er nach wie vor da ist, weil selbst wenn es mir gut geht, ich trotzdem ja nicht so belastbar bin. Und wenn ich also jetzt tatsächlich depressiv bin und eine manische Phase habe, ist er derjenige, der mich unter Kontrolle hält, ein Stück weit. Und wenn ich depressiv bin und mich gar nicht mehr bewegen kann oder nicht mehr essen will oder wie auch immer, dann sorgt er quasi dafür, dass ich eben genau das tue.
Ein ständiges Auf und Ab. Bei Andreas jetzt durch Medikamente ein bisschen ausgeglichener, aber ein ständiges Auf und Ab. Und man selbst rennt ein bisschen diesem Auf und Ab hin und her, hinterher und versucht mitzukommen. Aber das ist das Charakteristische für mich, dass man das vorher nie so ganz genau einschätzen kann, wo befinden wir uns gerade. Und das muss man auch gut verfolgen.
Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich dann mit Ihnen mich durchschlinge, mit Höhen und mit Tiefen, und dass ich aber trotzdem weiß, und ich habe es ihm schon ein paar Mal angeboten, die Koffer zu packen. Er hat gesagt, ich kann das für dich nachvollziehen, wenn du sagen würdest, ich habe keine Lust mehr, das kann ich nachvollziehen und ich verlange das auch nicht von dir. Aber er sagt dann immer, eine Ehe muss das aushalten, und dann geht das. Finde ich sehr löblich und deswegen liebe ich ihn tatsächlich auch schon so, weil das ist ein großes Statement.
Als Ausgleich habe ich mir in letzter Zeit ein bisschen den Sport gesucht. Ich mache Pilates. Das ist so ein, ja, jetzt nicht so ein Action-Sport, sondern eher was Ruhiges. Und ganz wichtig ist, dass man einen guten Freund hat, mit dem man mal sprechen kann. Das ist sehr hilfreich.
Sehr berührend fand ich Eltern-Kind-Beziehungen. Also entweder wo ein Elternteil oder ein Kind Betroffene der bipolaren Störungen waren, als wesentlicher Hinweis in diesen Konstellationen gilt für mich, dass Ehrlichkeit und Austausch sehr wichtig ist. Also Kinder verschonen zu wollen und so zu tun, als gäbe es die Erkrankung nicht, oder vorzuspielen, dass es einem gut geht, obwohl man in tiefster Depression ist, bringt für die Kinder wesentlich mehr Verwirrung und Verängstigung hervor, als wenn man bei der Wahrheit bleibt.
Ich weiß durch Erzählungen, dass Papa früher schon Depressionen hatte, Aber ich habe das nie so wirklich mitbekommen, weil ich glaube, ich auch mit meinen eigenen Problemen beschäftigt war. Und ja, so wirklich richtig habe ich das mitbekommen nach dem Tod von meiner Mutter. Da ist es mir dann wirklich so wie ein Schlag ins Gesicht gekommen, weil da auch vieles als auf einmal kam. Und ja, es war schon schwer, so das ja irgendwie hinzubekommen alles.
Sie hatten ja den Augen abgesehen, ablesen können, wie es mir ergangen ist. Also bei Kindern ist es eher einfacher zu vermitteln. Die Erwachsenen, den Neigen dazu, dann hat man zu sagen, nimm einen Garten, grab mal um.
Für mich war das, gerade als ich in die Pubertät gekommen bin, war das für mich sehr schwierig, weil ich nicht wirklich einen Anhaltspunkt hatte. Mir war das auf einer Seite auch unangenehm, Freundes zu erklären, dass mein Papa halt eine Erkrankung hat, aber die man nicht sieht, die einfach von innen kommt. Und ja, ich habe ihn auch immer versucht, in Latte zu packen und ihm alles recht zu machen. Mir haben auch schon viele gesagt, oder auch Papa wurde das auch viel gesagt, dass ich den Platz der Ehefrau einnehme. Das fand ich schon sehr, sehr komisch, aber was blieb uns auch an uns übrig? Wir hatten ja nur noch uns.
Die wenigen haben sich da sehr zurückgehalten. Die haben sich absolut zurückgehalten. Die haben mich gesehen, die haben gesagt, sie stehen im Mittelpunkt, Fungo. Und wir sehen sie zu, dass sie wieder auf die Beine kommen. Dabei helfen wir ihnen. Und wenn sie auf den Beine sitzt, dann können sie ihren Kindern auch wieder, ja, ihre Kinder weiterhin begleiten, erwachsen zu werden.
Es wurde halt eher nach dem Krankheitsbild von Papa geguckt. Und es wurde nicht wirklich darauf geachtet, dass ich noch so klein war und es selber nicht verstanden habe, dass mir das jemand erklären müsste, erstmal, was denn überhaupt los ist. Ich wusste halt, Gott, mein Papa ist krank, habe das akzeptiert, aber musste nicht selber in welche Schublade in meinem Kopf, soll ich das denn jetzt einordnen? Und es war in manchen Haaren schon hart für mich.
Hier sind wir eigentlich schon beim Thema Eltern werden mit psychischer Erkrankung. Dieses Symposium hat Niki besucht und ich bin gespannt, was du zu berichten hast, Niki.
Ich war in einem Symposium, was mich sehr, sehr, sehr interessiert hat. Also wer meinen Podcast kennt, weiß, dass der Kinderwunsch bei mir jetzt schon doch gestorben ist, aus unterschiedlichen Gründen. Aber es heißt keinesfalls, dass jemand mit einer bipolar-affektiven Störung keine Kinder bekommen darf. Man muss einfach nur mehrere Sachen beachten. Und das wurde im Symposium Eltern werden mit psychischer Erkrankung behandelt. Da sprach zum Beispiel Anke Rode, sie ist Psychiaterin und Psychotherapeutin und auch Buchautorin von dem Buch Mutter werden mit psychischer Erkrankung von Kinderwunsch bis Elternschaft. Und ich möchte euch gleich einmal einen Ausschnitt präsentieren, wo sie über Ängste und Risiken berichtet.
Familienplanung ist ja insgesamt ein schwieriges Thema oder kann ein schwieriges Thema sein, weil es mit vielen Fragen verbunden ist, nicht nur bei psychischen Erkrankungen, sondern eben auch bei Nichterkrankungen. Das weiß ich auch aus der praktischen Erfahrung mit vielen anderen Schwangeren. Ganz viele Fragen, oder wenn Sie selbst Eltern sind, werden Sie das wissen. Bin ich der Verantwortung gewachsen? Werde ich eine gute Mutter, ein guter Vater sein? Wie schaffe ich das mit dem Kind auch weiter, eine gute Partnerin zu sein? Kann ich meinem Kind genug bieten? Darf ich in dieser Umweltsituation, politischen Situation überhaupt ein Kind in die Welt setzen? Und bei psychischer Erkrankung in der Vorgeschichte kommen noch weitere Sorgen hinzu, nämlich werde ich die Erkrankung an mein Kind weitergeben? Ist gerade, glaube ich, auch bei der bipolaren Störung ein ganz wichtiges Thema. Wie kann ich mit meinen Einschränkungen eine gute Mutter, ein guter Vater sein? Kann ich das meinem Partner, meiner Partnerin zumuten, vielleicht in vielen Situationen auf sich alleine gestellt zu sein, wenn ich eben wieder krank werde? Wie werden die Menschen in meiner Umgebung reagieren? Und das wissen Sie vielleicht auch aus eigener Erfahrung, dass da ganz viel Vorbehalte auch sind, vor allem wenn es um Medikamente geht. Kompliziert kann auch eine solche Entscheidung werden durch die eventuellen Folgen der psychischen Erkrankung, verminderte Belastbarkeit, Funktionseinschränkungen, vermindertes Selbstbewusstsein ist nach meiner Erfahrung auch ein wichtiges Thema. Traue ich mir das überhaupt zu? Oder auch durch die vielen Erkrankungen, vielleicht Erlebnisse, die man gemacht hat. Und auch diese Erfahrung, und da passiert etwas mit mir, was ich nicht beeinflussen kann. Das ist ja gerade bei den Ersterkrankungen ein ganz, ganz wichtiges Thema und verunsichert die Betroffenen ganz enorm. Und dann auch die Reaktion der sozialen Umgebung, Angst vor der nächsten Krankheitsepisode, die Auswirkungen der Psychopharmaka, nicht jetzt auf das Kind, sondern die eigenen Auswirkungen, Leistungsminderung, Gewichtszunahme etc. Körperliche Veränderungen in der Schwangerschaft sind für die Mutter noch von Bedeutung, Gewichtszunahme, Stoffwechselveränderungen, hormonelle Einflüsse während der Schwangerschaft, die zu Stimmungsschwankungen führen, auch bei gesunden Frauen, bis hin zur Depressivität, insbesondere nach der Entbindung, ist eine neben der bipolaren Störung auch eine postnatale Depression. Es gibt ein erhöhtes Risiko. Und natürlich die Triggerung einer neuen Krankheitsepisode. Und das war für mich in meiner praktischen Arbeit, in der Betreuung von Betroffenen, gerade bei den bipolaren Patientinnen immer das wichtigste Thema, weil ich eben auch gesehen habe, was passiert. Das habe ich so im Laufe meiner langen Tätigkeit gelernt. Das, als ich angefangen habe, damit wusste man noch gar nicht sehr viel darüber. Aber ich habe Patientinnen kennengelernt, wo es sozusagen innerhalb von einer Stunde von einem subdepressiven Zustand in die Manie ging, wo man das nicht mehr stoppen konnte. Und wenn man das weiß, wie hoch dieses Risiko ist und wie schnell es gehen kann, dann versteht man vielleicht auch, warum wir so viel Wert auf die Vorbeugung legen. Rückfälle sind natürlich auch noch mitgetriggert durch Schlafentzug, Stress, Reizüberflutung, Absetzen der Medikation, das wissen Sie sicher alles. Vielleicht sogar besser als ich. Das führt dazu, dass man bezüglich der Medikation eine Nutzen-Risiko-Abwägung vornehmen muss. Und was ja immer wieder noch im Vordergrund steht, sind die Auswirkungen der Medikamente auf das Kind, weil jeder denkt, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Aus meiner Erfahrung, meiner Sicht, ist das nicht das Schlimmste, was passieren kann, sondern das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Mutter nach der Entbindung wenige Tage später, dass sie manisch wird und dann 3 Monate oder noch länger in irgendeiner geschützten Station verbringen muss, weil sie hoch akut krank ist. Und das ist auch meine Erfahrung nach der Entbindung. Die Episoden, die dann beginnen, sind hoch akut. Und wenn man sich vorstellt, was das dann für die weitere Entwicklung des Kindes zur Folge hat oder auch für die Bindung, da ist vielleicht dann auch nachvollziehbar, warum uns diese Vorbeugung so wichtig ist. Und die Abwägung, dazu werden Sie ja gleich noch mehr hören.
Einer der größten Ängste ist natürlich, werde ich meine bipolar-affektive Störung weitergeben? Und wie kann ich zum Beispiel eine gute Mutter oder Vater sein? Wie viel kann ich meinem Partner und meiner Partnerin zutrauen? Und wie gehe ich mit der Angst vor Rückfällen um? Es ist auf jeden Fall so, dass erwähnt wurde, dass es eine verminderte Belastbarkeit gibt und dass deshalb die Selbsteinschätzung sehr wichtig ist, die Selbstreflexion, und dass man sich dessen im Klaren ist, in welcher Phase man sich gerade befindet und sich auf jeden Fall mit den Auswirkungen der Psychopharmaka auseinandersetzt. Das Schlimme oder für mich doch etwas Erschreckende war das erhöhte Risiko einer postnatalen Depression, auch früher bekannt als Wochenbettdepression, aber vor allem auch eine postnatale Psychose. Und da wurde erwähnt, zum Beispiel bei Rückfällen, dass es während der Schwangerschaft gar nicht so problematisch ist für die werdende Mutter mit einer bipolar-affektiven Störung. Da gibt es lediglich laut Studien eine 10%ige Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls. Aber gerade nach der Schwangerschaft, wenn die richtige Belastung dann anfangen könnte bei Jungmüttern, ist es so, dass 70% der Mütter, die keine Medikamente genommen haben oder nicht in Therapie waren, rückfällig geworden sind. Und bei sogar mit Medikamenten, dass der Prozentsatz sogar bei 30% noch liegt. Das waren so Erkenntnisse, die für mich mit diesen Zahlen noch nie so drastisch dargestellt worden sind. Und ich habe schon angesprochen, dass Medikamente und Psychopharmaka eben während der Schwangerschaft ein Thema sind, aber es wurde sehr oft erwähnt, dass es keinesfalls abrupt abzusetzen ist, Aber vor allem bei Valparat muss Achtung geboten sein, weil da könnte es eventuell doch zu Schwierigkeiten kommen. Es darf auch nicht vergessen werden, dass, da ich jetzt gesprochen habe von postnatalen Erlebnissen für die Mütter, für die Jungmütter, ist einfach zu bedenken, dass eine Geburt ein Live-Event ist, was eine Episode triggern kann, weil es auch mit sehr viel Stress verbunden ist. Deshalb ist es eben ganz wichtig, frühzeitig zu planen, ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden, also auch auf wirklich sichere Verhütung zu achten. Man sollte sich aber auch nicht unbedingt überinformieren durch das Internet, weil das einen oftmals sehr nervös machen kann oder in Aufruhr bringt, sondern wirklich SpezialistInnen kontaktieren. Eben schon erwähnt war die Selbstreflexion und ehrlich sein, ob man wirklich die nötige Stabilität besitzt und wie die Episode gerade verläuft. Und deshalb ist es wichtig, dass man Expert oder auch für Väter Expert oder Expertin der eigenen Erkrankung wird. Und was auch ganz wichtig ist, ob man genügend familiären Support hat, weil es gibt ja auch das afrikanische Sprichwort, dass es zum Erziehen eines Kindes ein ganzes Dorf benötigt. Was sind jetzt nun die Schwierigkeiten nach einer Geburt? Also Schlaf und Reizabstimmung sind sehr essentiell. Und der Schlaf, da kann man zum Beispiel auch so Sachen wie den Partner, die Partnerin, also jetzt vor allem für junge Mütter, den Partner mit einbeziehen in alles, also in das Medizinische, auch mit der Hebamme Gesprächen, einen Geburts- oder einen Notfallsplan zu erstellen, weil es zum Beispiel auch wichtig wäre, dass die Väter am Anfang Karenzzeit nehmen, dass man sich überlegen kann, ob es zum Beispiel stillen kann, auch ein Stress und bedeutet eben auch Schlafdefizit. Das heißt, Alternativen überlegen, zum Beispiel Teilstillen mit Fläschchen beifüttern oder anpumpen und in der Nacht sich überlegen, ob vielleicht der Partner die Nachtschicht übernimmt oder wenn das nicht möglich ist aufgrund des Stillens, dann auch tagsüber unbedingt Zeiten einplanen, wo Mütter schlafen können. Es hat dann auch Sarah Kittel-Schneider, ebenfalls Ärztin, Psychiaterin zum Thema Peripartalpsychiatrie, die auch an dem Buch Mutter werden mit psychischer Erkrankung von Kinderwunsch bis Elternschaft mitgeschrieben hat, hat dann auch was erwähnt, nämlich dass noch einmal, dass die Absetzung von Medikamenten keine gute Idee ist. In den ersten 3 Monaten, wenn sich die Organe bilden, sollte eben speziell Valparat und Carbapenem nicht unbedingt genommen werden, aber man dachte bis vor kurzem, dass Lithium eine Risikodarstellung ist für Gehirnfädelung oder Herzfehlbildungen und das ist jetzt viel geringer das Risiko, was man herausgefunden hat, als früher angenommen. Abschließend möchte ich von diesem Symposium noch berichten über Silke Wiegand-Gräfe. Sie ist Forschungsleiterin und Leitung der Familienambulanz, Family Research und Psychiatrie im Uniklinikum Hamburg. Und die hat ein ganz spezielles Forschungsprojekt mitgeleitet, das sogenannte CHIMSnet, der Verbund für Kinder und Jugendliche mit psychisch erkrankten Eltern. Informationen zu finden unter www.chimsnet.org. Und worum es genau geht, möchte ich euch jetzt kurz noch anhören lassen.
Jetzt sage ich noch was über CHIMSnet, das Projekt, was uns in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat. Nochmal weiter, das ist ein großer Verbund gewesen mit über 45 Partnern, mit Krankenkassen, 9 waren es am Ende sogar, 9 Krankenkassen. Wir haben 4 verschiedene sogenannte neue Versorgungsformen oder Interventionen entwickelt, die evaluiert worden sind, gesundheitsökonomisch, biometrisch, qualitativ sozusagen raus, rauf und runter. Wir haben auch die Implementierung dieser Intervention systematisch in den Blick genommen. Natürlich Öffentlichkeitsarbeit, eine Homepage gemacht, die müsste auch noch online, also müsste auch online sein, wenn Sie CHIMSnet eingeben, kommen Sie vielleicht auf die Homepage. Und wir waren ganz wichtig im Kern 20 klinische Standorte in 15 Bundesländern. Wir haben also versucht, uns so aufzustellen, gerne einmal weiter, dass wir sozusagen das ganze bundesweite Netzwerk so aufstellen, dass wir versuchen, jedes Bundesland einzubeziehen. Ich habe noch Frankfurt einmal rot markiert, vorhin schon gesagt, Herr Ralf und die Frankfurter Kollegen waren auch dabei, dass Herr Reit selbst nicht gestillt worden ist, war eine Information, die mir neu ist. Ich bin sehr interessant und spannend fand am Rande dieser Tage. Aber ein, ja, wirklich ein Kollege, den ich sehr, sehr, sehr schätze und der wirklich da Pionierarbeit geleistet hat in Frankfurt, dass dieses Projekt eben auch in Frankfurt ein Standbein bekommen hat und sich dem Verbund angeschlossen hat. Und ich bin sehr, sehr froh, dass danke an Professor Reif dieses Thema auch in Frankfurt so einen guten Platz hatte. Gerne einmal weiter. Das ist so einmal nur symbolisch dafür, dass wir eben so in allen Bundesländern unterwegs waren. Gerne mal einmal weiter. Was haben wir jetzt? Ist jetzt nochmal die wichtige Folie aus dem CIMS, was ich Ihnen erzählt hatte. Diese 8 Sitzungen über 6 Monate, Eltern, Kind, Familie, sind in CIMS-Net verschiedene Interventionen geworden. Das ist eigentlich der zentrale Punkt, dass wir, weil die Ausgangslage so unterschiedlich ist, die Kinder auch, also die Ausgangslage der Familien sehr unterschiedlich ist von Familien, die relativ recht dysfunktional doch sind, vielleicht alleinerziehend, kein Netzwerk und so weiter, Armutsrisiko und so weiter, bis hin zu den Familien, die das trotz der Erkrankung sehr, 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 sehr gut hinbekommen und wo die Kinder quasi weitgehend unbelastet und abgesehen vielleicht von einer kleineren Belastung, aber trotzdem so unterstützt und gestützt und gefördert aufwachsen, dass sie sozusagen auch keine Symptome entwickeln, dass sie mit guten Resilienzen ausgestattet da wirklich sehr gut aufgestellt in gutes Leben führen können und beginnen können. Und weil die Ausgangslage eben so unterschiedlich ist, auch bei den Kindern selbst und Kindern, die eben sehr gesund, resilient, stabil sind, bis hin zu denen, die selbst durch Auffälligkeiten, Symptome, das ganze kinderpsychiatrische Spektrum einmal durch vertreten, die selbst mit Auffälligkeiten zeigen, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass sie Unterstützung brauchen, die selbst also schon erkrankt sind, diese, wenn Sie an diese 50% etwa denken, die sind, die ich vorhin nannte, dann brauchen die Familien eben auch etwas Unterschiedliches und das haben wir in CIMS-Net hier versucht zu realisieren. Also die Kinder, die Familien, die gut aufgestellt sind, funktional aufgestellt sind, mit Kindern, die gesund sind, wo es keine typischen Auffälligkeiten gibt, die bekommen nur sozusagen das Familienmodul, also die 3 Sitzungen als Prävention nach einem norwegischen Modell auch, wo das auch gemacht wird, 3 Sitzungen in der Erwachsenenpsychiatrie. Die Familien, die etwas mehr draußen an Unterstützung und gut aber vom Gruppensetting profitieren, bekommen multifamilientherapeutisches Angebot. Und diejenigen, die Gruppen sprengen würden oder partout nicht an einem Gruppenangebot teilnehmen möchten oder dysfunktional oder schwer betroffen sind, als dass sie zuverlässig Gruppenangebote nutzen könnten, die bekommen so eine individuelle Intervention mit 8 Sitzungen nur speziell für die Familie. Also so haben wir uns aufgestellt, abhängig von der Ausgangslage, deshalb sagte ich vorhin was über die unterschiedliche Ausgangslage, abhängig von der Ausgangssituation, 3 unterschiedliche Interventionen zur Verfügung zu stellen und mit iChimps als Online-Intervention für Jugendliche eine 4. Intervention. Also 4 verschiedene Interventionen haben wir entwickelt und werden evaluiert und so weiter.
Das war's mit dem ersten Teil unseres Rückblicks auf die DGBS-Jahrestagung. Aber keine Sorge, wir haben noch viele Highlights für euch. Im zweiten Teil erwartet euch ein spannendes Interview mit Professor Thomas Bock über den Trialog. Es gibt Eindrücke aus Symposien zum Thema Schlaf und bipolare Störung, als auch über Angst als wichtigen Wirkfaktor im Trialog. Und wir haben Stimmen von Tagungsgästen eingefangen. Also, bleibt dran, es lohnt sich!
Das Bipolarlicht wird produziert von Katja Höger im Rahmen der Selbsthilfegruppe Bipolar Karlsruhe. Mit Unterstützung von Michael Wagner und Ute Bausch. Die Musik produziert exklusiv für uns Jonathan Joachim. Die
technische Bearbeitung übernimmt Jonathan Schwörer. Und insbesondere bedanken wir uns bei der AOK Karlsruhe für die finanzielle Unterstützung unseres Projekts.
Und was da aus mir spricht, ist mein bipolar Licht.